Freier Verkehr. Der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements.
Diese Umgehungsthematik und so ist ja eh auch ein großes Thema aktuell. Deswegen ist man da auch auf jeden Fall darauf angewiesen, dass der Vertrieb sensibilisiert ist und natürlich auch das Produktmanagement. Und ich denke aber eigentlich, dass es bei uns sehr gut funktioniert. In Bezug auf Russland-Sanktionen war eigentlich relativ schnell klar, dass natürlich die Aufträge auch erstmal on hold sind und erstmal nichts ausgeliefert wird. Und dann haben wir das tatsächlich offiziell auch vom BAFA prüfen lassen. Wir schützen sozusagen das Unternehmen auch dann davor, in irgendwelche Krisen reinzusteuern. Oder wir wollen natürlich auch das Unternehmen oder auch die Geschäftsleitung schützen, dass wir weiterhin erfolgreich sein können.
Freier Verkehr. Heute mit Luisa und Jens.
Hi Luisa, wie geht's?
Hi Jens, mir geht's gut. Und dir?
Ja, kann ich klagen. Alles rutscht soweit.
Klingt super.
Du sag mal, mich treibt eine Frage um, hinsichtlich unserer heutigen Folge.
Mhm, schieß los.
Warst du schon mal bei einer chinesischen Fastfood-Kette essen?
Nee, ich glaube nicht. Aber ich könnte jetzt einen Vorschlag machen. Wenn ich eine amerikanische Fastfood-Kette chinesisch ausspreche, würde das auch zählen? Mai Dang Lao?
Ich verstehe nur Bahnhof, aber ich glaube, das gilt nicht, denn heute in unserer Podcast-Folge dreht sich alles um eine chinesische Fastfood-Kette, die anhand derer wir einen Praxisfall durchexerzieren und bis in die Tiefen der Exportkontrolle eintauchen.
Also im Endeffekt noch ein Thema, wo wir nur Bahnhof bislang verstehen.
Ja, ist jetzt nicht unser Spezialgebiet, ne?
Noch nicht so wirklich, aber dementsprechend haben wir uns heute eine Expertin mit ans Boot geholt, die uns so ein bisschen mehr Einblick in das Thema rund um Exportkontrolle und wie das in der Praxis aussieht, geben wird. Und würde ich sagen, hören wir mal rein, wer das ist, oder?
Auf jeden Fall. Ein Spieler ab.
It is never too late to start. It's always too late to wait. Ein tolles Motto, mit dem Annika Vollmer alle ihre Aufgaben angeht. Und dies spiegelt sich natürlich auch in ihrer noch jungen Karriere wider. Diese startete Annika bei der Pyramid Computer GmbH mit einer Ausbildung zur Industriekauffrau. Schnell avancierte sie bei dem Freiburger IT-Hardware-Anbieter zur Order Processing Managerin und arbeitet dort seit dem Jahr 2022, nach einem kurzen Abstecher zum Großhandelskonzern Fnet Embedded, als Expertin für Foreign Trade und Supply Chain Project Management. Daneben liegt Annika die Leitung des Customer Care Teams ebenso am Herzen wie die Verantwortung für die kaufmännischen Auszubildenden, die sie sich mit einer Kollegin teilt. In ihrer Freizeit ist sie fast täglich bei ihrem Pferd und genießt die gemeinsame Zeit. Heute freuen wir uns, Annika bei Freier Verkehr zu begrüßen. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, ja. Hallo.
Dankeschön. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass es
Dankeschön.
Klappt, heute sich mal zusammenzusetzen und zu einem sehr spannenden Thema, wie ich finde, sich zu unterhalten. Ich muss gestehen, in Vorbereitung auf unser Gespräch musste ich mich nochmal so ein bisschen reinlesen. Aber das Gute ist ja, dass du heute die Expertin bist und wir dir ganz viele Fragen stellen dürfen.
Genau, reinlesen, ein ganz gutes Stichwort. Du arbeitest ja bei Pyramid Computers und wir sind selber ja in der IT-Branche unterwegs. Und ich musste zugeben, ich kannte euer Unternehmen gar nicht und musste erst mal googeln, was ihr überhaupt so macht. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht geht es dem einen oder anderen oder der einen oder anderen da draußen vielleicht auch so. Vielleicht ganz kurz, was muss man über Pyramid wissen, Annika?
Ja, genau. Also wir sind ein Hardwarehersteller, sitzen mit unserem Hauptsitz im schönen Freiburg. Wir stellen eben Hardware, also Industrieserver her, wir stellen Kiosksysteme her und sind auch im Bereich Touch-PC, Touch-Monitor unterwegs sozusagen. Genau, wir sind auf jeden Fall sehr innovatives Unternehmen, also immer am Puls der Zeit, würde ich sagen, auch was die Entwicklung angeht. Und wir sind international tätig auf jeden Fall, sei es jetzt international aufgestellt mit Partnern in den USA und China oder auch selbst im Unternehmen mit internationaler Belegschaft, würde ich sagen.
Mhm. Das klingt auf jeden Fall spannend. Als du diese Kiosk-Terminals angesprochen hast, da sind mir direkt so ein paar Bilder in den Kopf gekommen.
Ja.
Allein beim Flughafen oder in irgendwie Fastfood-Filialen, da ist das ja irgendwie gefühlt heutzutage nicht mehr wegzudenken.
Auf jeden Fall, die Einsatzbereiche sind sehr variabel und also in vielen Bereichen kann man die Kiosklösungen einsetzen.
Mhm. Ihr seid auch international unterwegs, sei es jetzt mit Partnern in den USA und China. Wie wichtig ist denn grundlegend dieses internationale Geschäft dann auch für euch? Ist das irgendwie mit einem Hauptabsatzmarkt? Wie viel läuft dann hier in Deutschland?
Also es ist auf jeden Fall sehr wichtig für uns, also eben sei es jetzt lieferantenseitig, also einkaufsseitig oder halt auch kundenseitig. Wir haben eben Partnerunternehmen in den USA, mit denen wir auch unsere Kioske sozusagen vertreiben, auch in den USA. Deswegen ist natürlich die USA auch ein wichtiger Markt. Wir sind da gerade noch am aufbauen, würde ich sagen, und erwarten eigentlich, dass in den nächsten Jahren da auf jeden Fall ein interessanter Markt sich für uns entwickelt.
Und wie seid ihr dann so von Global Trade Management Seite aufgestellt, um das quasi zu organisieren? Habt ihr da ein eigenes Team dafür? Du bist, glaube ich, Foreign Trade und Supply Chain Projekt Manager.
Genau.
Aber wie sieht so das ganze Konstrukt aus bei euch im Unternehmen?
Ja, genau, also ich bin tatsächlich damals ja eben eingestellt worden als Experte für den Außenhandel, als Stabsstelle sozusagen zur Geschäftsleitung. Und meine Aufgabe war das natürlich primär am Anfang eben den Fokus darauf auch zu legen und zu schauen natürlich, wie sind wir aufgestellt, was müssen wir vielleicht noch ein bisschen feintunen, würde ich sagen. Deswegen, klar, da geht es ja auch so ein bisschen um meine Stelle und ich denke, wir sind mittlerweile auf jeden Fall sehr gut aufgestellt. Und ich denke, die Herausforderung ist natürlich immer durch sich verändernde politische Lagen und natürlich auch dann vielleicht auch Sanktionen, die dadurch von der EU verordnet werden, ist es natürlich ein sehr dynamisches Feld, in dem wir tätig sind oder ich tätig bin. Deswegen muss man natürlich auch immer wieder prüfen und Anpassungen machen und schauen eben, ob man sozusagen noch up to date ist mit allem oder ob man sich vielleicht in bestimmte Themen noch ein bisschen vertieft einlesen muss und was man dann natürlich auch für das eigene Unternehmen ableiten kann daraus.
Und jetzt hast du ja so ein bisschen sozusagen den Foreign Trade Teil von deiner Jobbezeichnung beschrieben.
Ja.
Wie hängt das Ganze dann noch mit dem letzten Part sozusagen zusammen, dem Supply Chain Management?
Also das ist quasi dann alles, was nicht mit Foreign Trade zusammenhängt sozusagen. Oder es geht halt dann auch um so Entscheidungen, zum Beispiel, wenn wir eine Kundenanfrage haben, ob wir das dann zum Beispiel selber produzieren in Deutschland oder ob wir das vielleicht einkaufen, auch vom Drittland. Mhm. Und natürlich dann auch zu prüfen, okay, was hätte es denn jetzt für Auswirkungen? Also zum Beispiel auch, wenn man China-Ware einkauft und Ursprung China ist, ist ja mit USA ein bisschen schwierig wegen den Strafzöllen. Und so Themen sind dann auch, wo ich dann auch mit drin bin und wo wir dann eben prüfen, was können wir machen, was können wir anbieten, was macht Sinn.
Und dein Aufgabenfeld wird noch umso diverser, wenn wir jetzt noch das Thema Customer Care mit reinwerfen.
Genau.
Also das heißt, es wird auf jeden Fall nicht langweilig in deiner täglichen Arbeit.
Nee, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, schätze ich natürlich auch an meiner Arbeit, dass es sehr vielseitig ist und macht auch Spaß eben mit meinem Team, also im Customer Care Team. Wir haben echt wirklich tolle Mitarbeiter und die kennen sich natürlich auch in ihrem Bereich viel, viel besser aus, auch als ich jetzt zum Beispiel in der Produktionsplanung oder eben Auftragsabwicklung von speziellen Kunden oder auch Angebotserstellung unterstützen ja auch den Vertrieb. Und ich denke, das macht natürlich die Arbeit auch spannend.
Ja, schön. Springen wir doch direkt weiter. Und nachdem wir so ein bisschen Einblick bekommen haben, was so deine Aufgaben sind, interessieren uns noch ein paar spezielle Fragen, die wir immer unseren Gästinnen und Gästen stellen, und zwar in der freien Verkehr-Schnellfragerunde. Es sind entweder oder Fragen mit der Bitte um eine kurze Antwort. Und Luisa, ich würde sagen, schieß doch einfach los.
Wir starten mal mit der sehr, sehr klassischen Frage. Import oder Export?
Auf jeden Fall Export.
Passt vielleicht ein bisschen besser auch zu dem heutigen Thema.
Dann Sanktionen prüfen oder Zolltarife berechnen?
Sanktionen prüfen, tatsächlich.
Oh. Also richtige Antworten bis jetzt. Dann arbeiten im Büro oder doch lieber zu Hause?
Ich bin auf jeden Fall gerne im Büro.
Und dann wird es ein bisschen knifflig. Customer Care oder Foreign Trade?
Ja, auf jeden Fall muss mich dafür mein Team entscheiden, Customer Care.
Diplomatisch. Dann last but not least, das wird eine nicht nur zwei Optionen Frage. Kommunikation, entweder per E-Mail oder per Telefon oder face-to-face oder was ganz anderes?
Ja, ich denke, es kommt immer ein bisschen drauf an, auf also um was es geht. Also so kritische Gespräche gerne face-to-face, sonst natürlich auch schnelle Sachen kurz per Telefon klären oder natürlich auch per E-Mail, wenn Sachen dokumentiert werden müssen.
Mhm. Ich glaube, das nutzt man dann immer wirklich ganz nach Bedarf. Ich glaube, so geht es jedem von uns.
Dann steigen wir direkt ein. Thema Exportkontrolle. Und das, wir wollten so ein bisschen Einblick gewinnen, wie ihr das handhabt. Du bist damals gestartet, eben um Foreign Trade Know-how in Pyramid noch weiterzubringen und noch weiter einzubringen und die internationale Expansion so ein bisschen auch zu unterstützen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau. Die Frage ist, wissen denn überhaupt unsere ganzen Zuhörer schon, was steckt überhaupt hinter Exportkontrolle? Vielleicht machen wir da nochmal ganz kurz den Hinweis auf eine andere freier Verkehr-Folge, die schon aufgenommen wurde, und zwar gemeinsam mit Ulrike Jasper. Also wenn man da irgendwie jetzt sagt, bevor wir uns heute die Folge anhören zu den vier Säulen von der Exportkontrolle, nochmal einen kleinen Refresh bekommen will, was überhaupt hinter der Exportkontrolle steckt, einfach mal in die Folge vorab reinhören und dann wieder zurück zu dieser Folge springen. Das vielleicht als Tipp zum Anfang.
Genau, und da packen wir den Link zur Folge natürlich in die Shownotes rein. Und das heißt, da wird so ein bisschen die Theorie, würde ich sagen, mal erklärt. Und heute schauen wir ein bisschen mehr in die Praxis.
Genau.
Und schauen uns mal an, wie ihr das löst, Annika. Und
wir haben ja vorab, damit ich es auch verstehe, besprochen, dass wir uns an so einem kleinen Beispiel entlanghangeln, was wir so ein bisschen aus der tagtäglichen Praxis, die ihr auch bei euch erlebt im Unternehmen, zusammengestrickt habt. Wir haben gesagt, wir wollen das Ganze mal an so einem fiktiven Kundenauftrag durchspielen, der bei euch hineinkommt. Und Beispiel, wir haben einen neuen Interessenten, also ich rede jetzt irgendwie aus eurer Unternehmensbrille, aus dem Land China, und der möchte 100 Stück von diesen wundervollen neuen Self-Ordering bzw. Kiosk-Terminals durchspielen. Und das steht irgendwie vor Angebotserstellung. Das ist, glaube ich, so ganz grob die wesentlichen Punkte, die man sich an diesem Beispiel merken muss. Genau, und anhand dessen wollen wir ja diese berühmt-berüchtigten vier Säulen durchsprechen. Jetzt ist aber erstmal die Frage, was sind das denn überhaupt für vier Säulen? Welche gibt es da? Und in welcher Reihenfolge muss man die in der Exportkontrolle angehen?
Also bei uns ist es wichtig, eben die vier Säulen erstmal zu prüfen, an wen wir denn liefern. Also wer ist der Kunde? Steht der Kunde vielleicht auch auf irgendeiner Sanktionsliste, die für uns relevant ist? Mhm. Wohin dann natürlich die Ware verschickt werden soll? Also welches Land? In dem Fall wäre das ja China. Dann welches Produkt? In dem Fall, wie genannt, das Kiosksystem. Mhm. Und dann natürlich der Verwendungszweck.
Okay.
Als viertes.
Das stand jetzt noch ein bisschen unklar in unserem Beispiel.
Ja.
Finden wir vielleicht noch heraus, wenn wir uns dann noch was dazu ausdenken.
Genau.
Aber dann lass uns doch einfach genau das einfach mal durchspielen mit diesen vier Säulen. Wir sind ja jetzt schon so ein bisschen auch in im Endeffekt personenbezogenen Maßnahmen oder diese Prüfung eingestiegen. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen mehr erzählen.
Wir haben hierfür natürlich auch eine Software in Betrieb sozusagen, die uns unterstützt, dass wir nicht immer manuell prüfen müssen, haben da dann für uns relevante Sanktionslisten hinterlegt, die dann durch die Prüfung sozusagen angestoßen werden und überprüft werden und konnten das dank unserer Technik auch so ein bisschen automatisiert machen anhand den Belegen. Also wenn es jetzt zum Beispiel um ein Angebot gehen würde oder auch um eine Debitorenanlage, dann würde sozusagen der Kunde erstmal als Debitor angelegt werden. Und bevor der sozusagen zertifiziert werden kann, wird dann automatisch diese Prüfung angestoßen. Also durch quasi den Button setzen auf zertifiziert oder das Versuchen auf zertifiziert setzen, sage ich mal, wird dann sozusagen automatisch die Prüfung angestoßen. Was auch cool ist an der Software, finde ich, man kann dann auch direkt dokumentieren, also warum man freigegeben hat oder warum eben auch nicht. Und so ist dann natürlich auch alles sauber dokumentiert, falls man da nochmal irgendwie Rückfragen dann hätte, auch jetzt vielleicht durch eine Außenwirtschaftsprüfung oder so. Genau.
Wenn wir jetzt sozusagen kurz vor Vertragsabschluss stehen mit diesem neuen Interessenten oder mit dem Vertragspartner. Hast du ja schon gesagt, man muss da irgendwie die Kunden prüfen, ob diese auf Sanktionslisten sitzen etc. Naja, sitzen nicht, aber stehen. Da habe ich mich so gefragt, ist das wirklich was Automatisiertes, so wie du berichtet hast, dass das jedes Mal einfach nur die Software durchlaufen lässt oder sitzt da tatsächlich noch physisch irgendwie ein Mensch davor, von beispielsweise dem Customer Care Team, der das dann prüft? Wie sieht das aus?
Genau, also bei der Debitorenanlage, das wird dann automatisch angestoßen und so zieht sich das eigentlich auch durch die Belege. Also ein Angebot kann auch nur freigegeben werden, also wenn der Button freigegeben gedrückt wird, wird das auch nochmal geprüft und wenn halt ein potenzieller Treffer auftaucht, wird der Beleg gesperrt und man kann sozusagen das Angebot nicht rausschicken, bevor nicht jemand das den potenziellen Fehler geprüft hat, genau. Und die Prüfung, die mache ich mit zwei weiteren Kolleginnen zusammen, die sind auch beide bei mir im Team und dann wird einfach eine E-Mail geschrieben, ich habe hier einen potenziellen Treffer, könnt ihr euch das bitte mal anschauen. Dann genau schauen wir das an, wenn von Anfang an klar ist, okay, das ist jetzt bei beiden Namen irgendwie GmbH drin, deswegen hat es einen potenziellen Treffer gegeben, ist es relativ schnell erledigt. Mhm. Und wenn es dann mal zum Beispiel eine Adresse oder so gleich ist, dann stimmen wir uns auch nochmal ab und gegebenenfalls wird dann eben auch die Geschäftsleitung mit involviert, falls wir davon ausgehen, dass das sich tatsächlich um einen Treffer handelt.
Das heißt aber im Endeffekt, man prüft nicht nur den Namen des Unternehmens, sondern man prüft auch noch zugehörige Daten, wie beispielsweise die Adresse.
Genau, und dann natürlich auch, wenn abweichend, Lieferadresse und Rechnungsadresse. Also eigentlich alle Adressen rund um den Auftrag oder das Angebot.
Und das sind dann nur Unternehmen? Das muss ich mal vielleicht doof fragen. Oder sind es wirklich Personen, dachte ich immer bei der Sanktionslistenprüfung.
Kommt immer ein bisschen drauf an. Also natürlich für uns jetzt erstmal das Unternehmen relevant und dann natürlich auch die Ansprechpartner, mit denen wir in Kontakt sind, werden ja auch bei uns dann im Warenwirtschaftssystem eingepflegt und dann eben in dem Zug auch überprüft.
Vielleicht noch daran anknüpfend eine Frage, um unser Beispiel aufzugreifen. Das Unternehmen in dem Fall sitzt ja in China. Ist es jetzt tatsächlich so, dass man nur Personen oder Unternehmen prüfen müsste, die jetzt aus einem Drittland kommen? Oder wem betrifft denn so eine Sanktionslistenprüfung in dem Fall?
Ich glaube, das kommt immer ein bisschen drauf an. Also klar müssen wir natürlich, da wir in der EU ansässig sind, die EU-Listen prüfen. Und dann kommt es ja auch ein bisschen drauf an. Also dadurch, dass wir auch viel mit der USA zusammenarbeiten, prüfen wir eben auch US-Listen.
Das heißt also, es könnte auch rein theoretisch geschehen, dass man, wenn man einen Interessenten aus Deutschland hat und man ein in Deutschland ansässiges Unternehmen ist, trotzdem auch eine Prüfung durchführen müsste.
Genau, also da machen wir keinen Unterschied. Also wir prüfen alles. Also ob jetzt in der EU ansässig oder Deutschland oder Drittland. Also das wird alles geprüft, ja. Da machen wir ja.
Keine Ausnahmen.
Keine Ausnahmen, genau. Nee, kann ja auch immer mal sein, dass ein deutsches Unternehmen irgendwo gelistet ist.
Bevor ein Auftrag rausgeht oder ein Angebot rausgeht an einen Kunden oder Interessenten zum Beispiel, prüft er das auch nochmal und dann meldet sich der Vertrieb bei euch, wenn eben diese Freigabe, diese Prüfung quasi nicht erfolgreich war. Das heißt, ihr seid da schon auch auf so Teamwork angewiesen, dass die Vertriebskolleginnen und Kollegen bei euch ein Auge drauf haben und auch genau Bescheid wissen, hey, da gibt es diese Prüfung noch, ich kann zwar mal ein Angebot erstellen, aber dass es dann wirklich rausgeht und dass wir dann wirklich auch den Auftrag gewinnen letzten Endes, das ist erstmal, da kommt noch Global Trade Management oder Sanktionslistenprüfung dazwischen.
Ja, auf jeden Fall. Also der Vertrieb ist auf jeden Fall auch sensibilisiert. Wir machen da auch einmal im Jahr also eine kleine interne Export-Kontrollschulung sozusagen. Und wenn da Anfragen auch aus Ländern kommen, wo wir jetzt vielleicht auch noch nicht so viel Geschäft gemacht haben, dann kommen die Kollegen eigentlich auch auf mich zu oder auch auf Kolleginnen, wenn ich nicht da bin und fragen dann eben, hey, gibt's da irgendein Embargo? Können wir da hinliefern? Gibt's irgendwelche Sanktionen? Genau, und dann prüfen wir das eigentlich vorab, also bevor auch ein Angebot erstellt wird.
Und vielleicht da nochmal reinhängt die Frage, wie habt ihr es geschafft, jetzt auch die anderen Abteilungen, insbesondere ja auch in dem Fall den Vertrieb, zu sensibilisieren, dass es da solche Themen gibt, auf die man achten muss?
Also eben mit diesen regelmäßigen Meetings, also einmal im Jahr, und dann haben wir auch immer im Onboarding-Prozess haben wir immer einen kleinen Slot, wo wir dann auch mal kurz was eben über uns erzählen. Mhm. Wir machen eben auch Schulungen auch fürs Produktmanagement, auch in Bezug auf Exportkontrolle. Und so sind wir eigentlich immer im Dialog, dann in den Sales-Quartals-Meetings waren wir auch schon dabei, gerade jetzt in Bezug auf Russland-Sanktionen, wenn es da Neuerungen gibt, dass man da dann einfach immer up-to-date ist und auch alle abgeholt werden, was im Moment so passiert.
Also im Endeffekt, Kommunikation ist da das A und O und irgendwie Transparenz, Informationsverteilung, dass andere davon auch Bescheid wissen, dass es da tatsächlich auch was gibt und vermutlich es auch immer wieder in den Kopf
auf jeden Fall
rufen.
Ja.
Ich denke auch dieses Verständnis dafür, warum man sowas macht. Ich glaube, das Beispiel Russland ist wahrscheinlich, das hilft, das wirklich sehr plastisch zu erklären, denke ich. Aber ich glaube, dieses Verständnis, warum das so wichtig ist, zu prüfen und hier auch wirklich compliant zu agieren. Ich glaube, das ist, ja, wie gesagt, braucht man Kommunikation dafür und dann braucht man aber natürlich auch die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen, die dann sagen, ja, da ziehen wir natürlich alle an einen Strang. Ja.
Lass uns doch am besten in die zweite Säule hineinhüpfen und uns mal die länderbezogenen Maßnahmen anschauen, wenn wir jetzt davon ausgehen, gut, okay, unser Unternehmen in China haben wir geprüft, das taucht auf keinen Sanktionslisten auf, wir dürfen mit dem ein Angebot erstellen, beziehungsweise wir haben erstmal das Unternehmen geprüft. Jetzt müssen wir das Land prüfen, und zwar China selbst. Dementsprechend hier erstmal die Frage, was muss denn da überhaupt geprüft werden?
Zunächst erstmal zu prüfen, ob ein Embargo besteht sozusagen für das Land, Teilembargo, Waffenembargo etc. Je nachdem, was bei der Prüfung rausgekommen ist, anhand dessen wird dann eben entschieden, ob eine Lieferung stattfinden kann oder eben nicht. Und da ist ja eben die BAFA-Seite top und immer aktuell. Da gibt es auch einen Newsletter, bei dem man sich anmelden kann, wo dann immer Änderungen auch einem direkt zugeschickt werden. Und damit arbeiten wir eigentlich ganz gut.
Das heißt, der Prozess ist relativ manuell bei euch? Ihr schaut.
Ja, das tatsächlich schon, ja. Und man hat ja im Warenwirtschaftssystem immer auch gute so Filtermöglichkeiten, wo man sich dann so regelmäßige Reports ja auch ziehen kann.
Und wahrscheinlich hast du es auch selber so im Kopf, oder? Also du wirst wahrscheinlich so die meisten Länder kennen, oder?
Ja, man hat natürlich dann schon ein Gefühl, wenn man sich öfter damit auseinandersetzt. Ja. Aber eben klar, natürlich die Prüfung muss trotzdem stattfinden. Ja. Genau, ja.
Also wenn irgendwie im BAFA-Newsletter XY steht, dann ja.
Genau, ja.
Weißt du schon Bescheid und musst, okay, da muss ich mal tiefer nachschauen.
Dann muss man halt erstmal ein bisschen am Googlen und lesen. Wobei ich eigentlich finde, dass LinkedIn da auch echt ganz, ganz hilfreich ist, weil da auch oft tatsächlich Infos geteilt werden, wenn irgendwelche neuen Verordnungen, Embargos etc. veröffentlicht werden. Ja.
Gibt es da dann auch bestimmte Gruppen, in denen die Informationen geteilt werden oder muss man da einfach nur irgendwie den Exportkontrollrecht LinkedIn-Influencern folgen?
Genau, den richtigen Leuten folgen. Tatsächlich sind es meistens Einzelpersonen, also bei mir jetzt. Ich bin nicht so viel Gruppen. Mhm. Ja.
Okay.
Die Zollwelt ist eigentlich ganz gut vernetzt, weil man lustigerweise auch immer dieselben Leute auch auf Veranstaltungen trifft. Und dann, finde ich, kann man eine gute Beziehung auf jeden Fall zu denen aufbauen und kann sich da gegenseitig helfen. Und ich hatte bisher auch wirklich immer gute Erfahrungen auch mit Personen, die ich kennengelernt habe, und war auch immer ein guter Austausch. Ja.
Jetzt habe ich irgendwie einen Bogen gemacht und wir sind kurz vom Weg abgekommen, aber wir waren ja eigentlich bei den länderbezogenen Maßnahmen. Vielleicht da auch noch die Frage, wie oft und regelmäßig ihr dann auch diese Prüfungen durchführt.
Ja, also so eben diese regelmäßigen Reportings aus dem ERP-System, das ziehen wir uns schon, dass wir halt sehen auch, okay, welche Länder sind da aktuell drin, und wenn irgendwelche Updates sind, dann wird da auch nochmal genauer hingeguckt. Und halt klar bei neuen Aufträgen, wenn irgendwelche neuen Länder dabei sind, dann wird dann auch nochmal geprüft. Ja.
Und wie oft macht ihr das? Also du hast jetzt gesagt, ihr zieht euch dann immer regelmäßig einen Report. Kann ich mir das irgendwie vorstellen, dass ihr da euch jeden Monat dann hinsetzt?
Ja, also ich habe mir da eben so einen Filter gemacht bei uns im ERP-System, und ich habe das eigentlich bei meiner Startseite sozusagen, und ich werfe da schon, also ich kann jetzt nicht sagen nicht täglich, aber also einmal die Woche werfe ich auf jeden Fall mal einen Blick drauf und gucke, was für Länder so an Aufträgen, was so ansteht, sagen wir es so, genau. Ja.
Und wurdest du da schon mal überrascht?
Klar, gibt natürlich immer mal Fälle, wo man dann denkt so, ups, okay, was ist das jetzt? Und war aber dann hauptsächlich auch auf Russland-Sanktionen oder so bezogen, genau.
Ja. Hätte jetzt unser Beispiel geheißen, ein Unternehmen in Russland, dann wäre es sehr wahrscheinlich gewesen, hätten wir jetzt den Vertragspartner dort gehabt, dass wir jetzt bei dieser Säule 2 einen Treffer gehabt.
Genau, ja.
Hätten. Wie würde man dann damit umgehen?
Damals, als das eben angefangen hat mit dem Krieg, war eigentlich relativ schnell klar, dass natürlich die Aufträge auch erstmal on hold sind und erstmal nichts ausgeliefert wird. Und dann haben wir das tatsächlich offiziell auch vom BAFA prüfen lassen und dann auch relativ schnell haben wir dann die Antwort bekommen, ja, dass es halt nicht geht. Und dann wurde es auch ganz, ganz normal kommuniziert in der Firma. Alle wissen Bescheid seitdem. Und also Direktlieferungen sind wir eigentlich von Anfang an draußen gewesen. Ich habe jetzt eher darauf angesprochen, auf quasi diese Umgehungsgeschichten, wo man
über
halt,
diese anderen Drittländer.
Genau, das war eher so, wo man dann manchmal eben überrascht ist, was, okay, das ist im System, müssen wir nochmal genauer gucken.
Georgien, Aserbaidschan, Türkei, das sind ja, glaube ich, alles so Dreh- und Angelpunkte,
genau,
die dann genutzt werden könnten.
Genau, das war eher das, worauf ich angespielt hatte, genau, ja. Genau.
Aber das heißt, im Endeffekt, da habt ihr dann bei euch einfach im System, genau wie du gesagt hast, so einen Blick darauf, ob eben auch jetzt solche Länder plötzlich aufploppen, weil ihr natürlich bei euch auch auf dem Schirm jetzt habt.
Genau.
Bei dem Land müsste man vielleicht nochmal genauer hinschauen.
Und halt, was für uns auch immer wichtig ist, ist halt so interne Schulung, eben immer wieder ins Bewusstsein rufen, okay, wenn ich jetzt eine Anfrage habe oder einen Auftrag für ein Drittland, also ein kritisches Land sozusagen in Bezug auf Umgehung, dann brauche ich halt dieses Endverbleibsdokument und das sind die Leute bei mir im Team auf jeden Fall geschult und auch der Vertrieb, die wissen da auch Bescheid. Da haben wir eben halt auch diese Quartalsmeetings dann dazu genutzt, um da immer auch aktuell über die Sanktionen dann zu sprechen und eben die Neuerungen und To-Dos bei uns im Unternehmen klar zu formulieren. Ja.
Das heißt, ihr habt dann aber auch so einen Workflow dann für diese potenziellen Umgehungsländer, wo ihr sagt, okay, da passiert was automatisch? Oder ist das
also automatisch läuft es leider nicht ab. Also es ist tatsächlich manuell, weil wir für uns also noch keinen Automatismus sozusagen gefunden haben. Also wir schicken tatsächlich immer ein Dokument separat dann an den Kunden und schreiben dann eben, dass er es bitte ausfüllen soll und dass natürlich der Auftrag dann erst ausgeliefert werden kann, wenn wir die Rückmeldung haben, wer der End-User ist und wo der Endverbleib auch ist.
Okay, und solange ist dann wahrscheinlich irgendwie ein Sperrvermerk im ERP,
genau.
Und dann genau,
solange
wird das
dann on hold sozusagen.
Ja.
Ja.
Dann Sache des jeweiligen Vertriebskollegin, dann nochmal nachzusagen, wenn nichts kam.
Ja, also auch gerade dieser Endverbleib und der Verwendungszweck, wenn es jetzt ein neues Projekt ist, wird es auch, also auch schon im Projektantrag sozusagen bei uns mit abgeklopft. Also es ist eigentlich recht weit vorne angesetzt vom Prozess, damit wir natürlich auch keine Ressourcen unnötig binden für was wir dann vielleicht auch nicht ausliefern können.
Dann würde ich fast sagen, können wir theoretisch, zumindest wenn wir jetzt wieder auf das Beispiel zurückschauen, ich werde euch damit in den Ohren hängen mit meinem Beispiel, weil ich so stolz darauf bin, das mir ausgedacht zu haben. Aber dementsprechend sollte China da jetzt auch zumindest als Land in dem Fall jetzt kein Problem sein. Deswegen können wir weiterspringen und schauen uns jetzt mal konkrete diese Self-Ordering-Terminals an.
Auch wenn das Land safe ist, kann es ja sein, dass man sagt, okay, es sind Produkte, die man eigentlich gar nicht ausführen darf und dann braucht man eine Güterprüfung, genau. Wie macht ihr das? Was muss man da prüfen, auch die Frage? Und wie führt ihr das dann bei euch?
Ja, also eben, es geht ja, also klar, zum einen geht es darum, ob man überhaupt ausführen darf oder ob man mit einer Genehmigung ausführen muss, also Einzelgenehmigung oder allgemeine Genehmigung. Genau, deswegen führen wir natürlich für unsere Produkte auf jeden Fall eine Dual-Use-Prüfung durch. Wir haben dazu für uns intern einen Prüfbogen erstellt mit dem Produktmanagement zusammen, wo wir Parameter, also sozusagen Ausfuhrlistennummern definiert haben, die für unsere Produkte relevant sind.
Ausfuhrlistennummern heißt in dem Fall, ist das auch sowas, was auf diesem Umschlüsselungsverzeichnis dann aufploppt oder ist das nochmal was anderes?
Genau, also die Ausfuhrlistennummern, die sind ja in der EU-Dual-Use-Verordnung niedergeschrieben. Das sind dann sozusagen diese Kürzel, wo verschiedene Parameter oder Leistungen festgelegt sind, die auf ein Produkt zutreffen müssen.
Vielleicht können wir es mal an einem Beispiel machen.
Ja, gerne. Also eben dann zum Beispiel einen Rechner, ein ganz normaler Industrierechner, Zolltarifnummer 8471-5000, kann man natürlich über dieses Umschlüsselungsverzeichnis, könnte man jetzt die Zolltarifnummer eintragen und dann würde dieses Umschlüsselungsverzeichnis ausgeben, okay, diese Ausfuhrlistennummern, die in der EU-Dual-Use-Verordnung niedergeschrieben sind, müsst ihr prüfen für diese Nummer, für diese Zolltarifnummer. Und dann geht man in das Dokument rein.
Okay.
Und prüft dann, okay, für zum Beispiel Nummer 12BZ bedeutet die und die Leistung von dem Rechner, Teraflops etc., wie auch immer. Ich kenne mich da auch nicht so aus technisch, deswegen haben wir unser Produktmanagement da dabei. Und dann wird es halt geprüft. Okay. Und diese Nummern haben wir halt sozusagen, die relevant sind für unsere Rechner oder Kiosksysteme. Mhm. Haben wir eben definiert in einem Prüfbogen für uns, damit wir sozusagen dann durch die Prüfung auch direkt dokumentieren können, was wir geprüft haben und das natürlich dann auch ablegen können und den Nachweis haben, dass eine Prüfung stattgefunden hat für die und die Nummern. Das Umschlüsselungsverzeichnis, wissen wir, ist eine unverbindliche Auskunft. Deswegen ist natürlich auch immer zu raten, auf jeden Fall die Listen einmal auch komplett durchzugehen.
Das heißt, das wird dann schon sehr technisch teilweise auch. Also wenn ihr sagt,
total,
ihr braucht das Produktmanagement dazu, dann kommt es dann wirklich auf die Produkteigenschaften bis ja, tief rein.
Genau.
Was macht ihr, wenn ihr merkt, dass ihr betroffen seid?
Wir sind tatsächlich dadurch, dass wir Hardware-Hersteller sind, relativ selten betroffen, weil ja meistens es auch so ist, dass die Software quasi dann erst irgendwelche Kryptofunktionen freischaltet sozusagen. Außer wenn man jetzt vielleicht das heutige Beispiel Quantencomputer etc. im Sortiment hat, was bei uns jetzt nicht der Fall ist, dann würde man da natürlich auch drunter fallen. Aber genau, wir waren tatsächlich einmal bisher, also bis seit ich da bin, waren wir mal betroffen, aber da war es hauptsächlich so, weil ein Bauteil verbaut wurde, was halt eben ein Dual-Use-Bauteil war und was natürlich auch relativ einfach ausgebaut werden hätte können. Und dadurch waren wir, ist dann das komplette Produkt sozusagen als Dual-Use gut deklariert worden. Und schlussendlich ist es damals in die USA gegangen und wir konnten dann eine allgemeine Genehmigung verwenden, um die Ausfuhr anzumelden. Also es war jetzt nichts Dramatisches sozusagen. Aber es muss halt angemeldet werden, genau.
Sehr gut. Ja. Dann hat unser Auftrag eigentlich schon die nächste Hürde überstanden und dann würde noch die letzte Prüfung anstehen, denke ich. Der Verwendungszweck. Das ist was auch sehr früh bei euch im Prozess stattfindet, aber vielleicht nochmal, um von vorne anzufangen. Was muss ich denn prüfen beim Verwendungszweck und wie sieht das denn bei euch aus, nochmal konkret?
Bei neuen Projektanfragen sozusagen wird der Verwendungszweck auch im Projektantrag sozusagen abgefragt. Und bei Aufträgen, jetzt egal bei welchen Aufträgen, ob das jetzt Stammkunden sind oder neue Kunden, da wird dann sozusagen auch nochmal also produktspezifisch in Bezug auf die Dual-Use-Prüfung haben wir da auch noch in unserem Dokument sozusagen einen kleinen Kopf eingefügt, wo dann auch nochmal der Kunde drin steht, das Land, in was geliefert werden soll und eben auch der Verwendungszweck. Und der Verwendungszweck, der wird dann über den Vertrieb eben auch beim Kunden angefragt, wenn noch nicht passiert sozusagen. Aber meistens ist es ja auch so, dass wenn ein Kunde uns kontaktiert und sagt, hey, ich bräuchte einen Rechner für dieses Szenario oder den und den Verwendungszweck, da ist ja durch das Gespräch meistens, wird ja schon klar, okay, wo wird das eingesetzt oder ist das jetzt ein Rechner zur Datenspeicherung oder eben ein Kiosksystem, soll das in einem Restaurant verwendet werden, damit man dort bestellen kann, dann ist natürlich der Verwendungszweck relativ schnell klar.
Da hat natürlich unser Beispiel, was ich mir vorhin so chlorreich ausgedacht habe, irgendwie ein bisschen gehinkt. Ich habe gar keinen Verwendungszweck genannt. Sagen wir einfach mal, es war für eine Fastfood-Kette.
Genau, chinesische Fastfood-Kette.
Dann geht das ja zumindest durch. Aber was ich mich so frage, was können denn solche kritischen oder unerlaubte Verwendungszwecke sein? Das erstmal als grundlegende Frage. Und vielleicht hast du auch ein Beispiel für so einen Verwendungszweck, wo man gerade am Anfang nicht denken würde, dass es so ein kritischer Verwendungszweck ist.
Ja, ich glaube, gerade auch mit den ganzen Umgehungen muss man auch vermehrt auf so Red Flags achten. Da gibt es ja auch veröffentlichte Dokumente, wo eben nochmal darauf aufmerksam gemacht wird, was halt zum Beispiel Anfragen beinhaltet, die dann so ein bisschen vage sind, worauf man achten kann. Also eben zum Beispiel Verpackungen für Seetransport soll gemacht werden, aber es wird per LKW gefahren und es wird halt bestätigt, ja, dass das zum Beispiel in Polen bleiben soll. Und dann denkt man sich natürlich schon, ja, okay, warum braucht ihr dann Seeverpackung? Also das sind halt so kleine Indizien, wo dann halt da auftauchen können sozusagen. Wo man halt einfach ein bisschen hellhörig sein sollte.
Also ist es im Endeffekt gar nicht mehr nur allein, dass sozusagen der Empfänger einem versichert, ah ja, ich verwende das jetzt nur dafür oder ich will das halt in meinen Fastfood-Ketten aufstellen, sondern man muss halt auf ganz viele kleine Sachen auch in dieser Angebotsbestellung, wie du jetzt zum Beispiel mit dem Seeverkehrsverpackung genannt hast, achten.
Genau, das wäre ein Beispiel. Oder halt natürlich also Kiosksystem für ein Restaurant braucht keine Megaleistung, wenn der Kunde halt dann sagt, ja, ich will da irgendeinen Superrechner reinhaben, der eine extrem hohe Rechenleistung hat, dann ist das natürlich auch, dann fragt man sich auch, ja, für was braucht man das in einer chinesischen Fastfood-Kette, einen Superrechner in einem Kiosksystem? Das wäre halt auch sowas, wo man dann nochmal drüber nachdenken müsste und halt nochmal ein bisschen intensiver nachfragen müsste.
Das heißt, ihr müsst nicht nur nachfragen, sondern ihr müsst auch schauen, ob das plausibel ist, die Antworten.
Genau.
Und das dann auch dokumentieren und sagen, hey, ich habe nochmal nachgefragt, ich habe mir nochmal das erklären, lass uns dann dokumentieren und die Erklärung dann mit dazugeben, warum es dann vielleicht doch sinnvoll ist, einen Supercomputer im chinesischen Fastfood-Restaurant zu haben, weil da nämlich alle 1 Milliarde Chinesen einkaufen. Also.
Ja, genau.
Super viel bestellen.
Nee, genau. Ich glaube, das ist auch, wird jetzt immer wichtiger auch, dass man halt eben so diese Plausibilitätsprüfung für sich auch macht und guckt, okay, also macht es Sinn, ist die Anfrage schlüssig?
Und da seid ihr ja auch wieder darauf angewiesen, dass ihr sagt, das Zusammenspiel im Vertrieb, dass die dann eben sagen, ja, oh, super, Annika kommt wieder und will nochmal was haben. Ich habe doch schon geliefert hier den Verwendungszweck, hat er doch dokumentiert. Was ist denn jetzt schon wieder? Oder wie ist da so das Zusammenspiel?
Also hatten wir schon auch, dass die dann auch auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ja, irgendwie die Anforderungen sind jetzt nicht ganz schlüssig für das Produkt. Es kommt ihnen ein bisschen komisch vor, wie wir da halt weiter vorgehen. Und dann haben wir natürlich auch nochmal mit dem Produktmanagement gesprochen, auch wie die das halt dann technisch bewertet haben. Das sind dann meistens aber auch eigentlich neue Anfragen, also das betrifft dann nicht Kunden, die wir schon länger betreuen, sondern sind halt dann irgendwie neue Anfragen, die reinkommen. Die dann meistens auch aus Ländern kommen, wo wir vielleicht auch noch nicht so viel Geschäft damit gemacht haben. Aber klar, kommt natürlich schon auch vor, diese Umgehungsthematik und so ist ja eher auch ein großes Thema aktuell. Deswegen ist man da auch auf jeden Fall darauf angewiesen, dass der Vertrieb sensibilisiert ist und natürlich auch das Produktmanagement. Und ich denke aber eigentlich, dass es bei uns sehr gut funktioniert.
Okay, wir hatten noch das Endverbleibsdokument angesprochen. Das ist ja im Endeffekt, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, auch nochmal so eine Rückversicherung für euch. Ihr habt zwar den Verwendungszweck geprüft auf eurer Seite, aber holt euch sozusagen auch nochmal den Beweis von eurem Vertragspartner ein. Macht ihr das dann bei jedem Fall oder macht ihr das nur bei diesen kritischen Fällen, wo ihr denkt, da müsste man noch mal genauer drauf schauen?
Tatsächlich ist es so, um das so einfach wie möglich zu halten, was ja eh schon viel manuelle Arbeit ist, haben wir tatsächlich jetzt nur die Partnerländer, die auch in der EU-Verordnung sozusagen ausgeschlossen sind von dieser Regelung, die haben wir auch ausgeschlossen und sonst kriegt das tatsächlich jeder von unseren Kunden jetzt auch pro Auftrag. also nicht pro Produkt. Aber die meisten haben auch tatsächlich Verständnis auch dafür. Also wir erklären das dann natürlich auch, dass das jetzt halt die Sanktionen in Bezug auf die EU und Russland und dass wir uns halt eben absichern müssen.
Ja, und ihr seid ja auch nicht die Einzigen. Ich denke, das werden viele wahrscheinlich auch kennen, weil das, egal wo sie bestellen, hoffentlich bei allen Unternehmen so safe ist wie bei euch.
Genau.
Und dann Endverbleibsdokumente angefragt werden. Und einfach, das ein Standardprozess ist, der sich jetzt etabliert hat und den alle durchlaufen müssen einfach.
Ja, auf jeden Fall. Und wir haben ja hauptsächlich, also wir haben auch viel tatsächlich in der EU, in Deutschland, in den USA. Das fällt ja dann alles raus. Und wenn dann eben mal ein Land dabei ist, wo halt eben nicht als Partnerland gelistet ist, dann schicken wir das dahin und dann ist es meistens auch kein Problem. Und wenn doch, dann hat man schon ein Indiz, um nochmal nachzuhaken.
Was ich mich nämlich gerade frage, wenn man das alles so durchlaufen ist und man hat sich dann auch so ein Endverbleibsdokument von seinem Vertragspartner geholt, um wirklich sicher zu sein, und dann stellt man doch im Nachhinein fest, wir haben das doch für was anderes verwendet, als sie eigentlich einem zugesichert haben. Ist euch das schon mal erstmal in der Praxis schon mal passiert bei euch im Unternehmen? Zum Glück nicht, okay.
Nee, es ist tatsächlich noch nicht passiert.
Aber dann können wir vielleicht das Ganze mal theoretisch ein bisschen durchspielen, was dann geschehen würde.
Ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall gut, wenn man einen Nachweis hat. Ich habe aber auch schon an verschiedenen Zollveranstaltungen auch von Anwälten gehört. Man muss dann wahrscheinlich im Einzelfall prüfen, wie sehr man hätte wissen können, dass das doch für was anderes verwendet wird. Wie sehr hat man sich bemüht, herauszufinden, ja, für was es gedacht ist. Ich glaube, das ist wirklich eine sehr individuelle Prüfung, die dann stattfindet. Aber wenn tatsächlich für ein Unternehmen, gehe ich jetzt mal davon aus und hoffe ich, dass das dann auch so bewertet wird, keinerlei Möglichkeit bestanden hat, das irgendwie zu wissen, dass das weitergeschickt wird irgendwo hin und man eine Bestätigung hat, dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass das Rechtssystem das dann auch zugunsten des Unternehmens entscheidet. Aber wie das dann tatsächlich sein wird, wird man dann sehen, denke ich.
Wir drücken mal die Daumen, dass ihr es nicht erfahren müsst. Aber ich glaube, sonst hätte man wahrscheinlich auch eine Meldepflicht, dass man sagt, okay, ich habe jetzt davon Kenntnis genommen. Das ist doch anderweitig, also wenn ich im Nachhinein Kenntnis bekomme, dann muss ich es ja...
Genau, ja, das natürlich, ja, genau. Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Ja, hoffen wir mal, dass unser chinesisches Unternehmen mit den Self-Ordering-Terminals wirklich nur die Absicht hat, die Terminals bei seiner Fast-Food-Kette aufzustellen, damit dort ganz viel tolles Essen bestellt werden kann. Vertrauen wir dem mal und dementsprechend kann man sozusagen, wenn man jetzt alle Säulen und die Prüfungen durchlaufen ist, auch das Angebot abschicken an diesen Interessenten und hoffen, dass er dann nach den ganzen Prüfungen auch das Angebot noch annimmt.
Und natürlich das Endverbleibsdokument.
Stimmt, da war noch was.
Das würden wir auch direkt noch mitschicken.
Aber was ich mich jetzt frage, wie lange dauert denn so eine Prüfung dann in der Praxis? Ist das was, wo wir von 2 Tagen reden? Dauert das eine Woche, bis man dann das Go geben kann?
Ich denke, da kommt es natürlich auch immer ein bisschen drauf an, wie die Dringlichkeit vielleicht auch beim Kunden ist. Also natürlich, wenn der jetzt einen akuten Bedarf hat von zum Beispiel Kiosksystemen und das natürlich auch so schnell wie möglich geliefert haben möchte, dann gehe ich davon aus, dass der Kunde da bemüht sein wird, natürlich auch die entsprechenden Dokumente relativ kurzfristig bereitstellen kann, genau. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass das innerhalb einer Woche dann eigentlich alles klar ist. Ja.
Jetzt habe ich nochmal eine Frage zu den Endverbleibsdokumenten. Also das kommt, sieht schlüssig aus. Du prüfst dann nicht oder eure Abteilung prüft dann nicht auch noch diesen E-Mail-Verkehr, dass du sagst, hey, passt das alles auch mit dem E-Mail-Verkehr zusammen, was da in der Vertriebsphase gelaufen ist. Das ist dann schon alles in der Verantwortung der Vertriebskollegin oder des Vertriebskollegen. Und du sagst einfach, okay, das Ding ist da, das ist plausibel, soweit ich es beurteilen kann, und du tauchst dann nicht in jeden einzelnen...
Nee, also ich hack mich dann nicht in die Accounts der Vertriebler und prüfe nochmal alles, was die kommuniziert haben, weil ich denke, da muss man schon auch darauf vertrauen, dass natürlich auch die Mitarbeiter da sensibel sind und denen das auch, also die Dringlichkeit auch klar ist.
Das heißt, so Global Trade Compliance oder so Exportkontrolle ist dann auch sowas wie... wie Teamwork eigentlich, wo du sagst, es gibt jetzt dich als Fachexpertin, aber natürlich, wie du es vorhin gesagt hast, müssen die Kolleginnen und Kollegen das Thema auch kennen, müssen
auf jeden Fall
das wissen, worum es da geht.
Ich muss ja auch darauf vertrauen, also wenn jetzt unser Produktmanagement sagt, nee, der Rechner hat nicht die Leistung, also ich kann es nicht nachweisen, ich weiß es nicht. Ich denke, das ist auch eigentlich auch das, was mir auch sehr viel Spaß macht, auch an der Arbeit, dass man natürlich auch mit vielen Abteilungen zusammenarbeitet und da eigentlich immer ja im Team.
Man hört immer wieder Geschichten, wo es heißt, der Zoll oder das Exportkontrolle sind so eher so Verhinderer, das geht nicht, ja. Und das darfst du nicht und das darfst du nicht und das wäre auch ein super Auftrag und so.
Also das bisher gab es jetzt nie die Aussage so, ey Annika, du nervst nur, lass mich, also gibt es natürlich manchmal schon, aber jetzt nicht auf Export oder so bezogen, sondern da ist es schon auf jeden Fall eine sehr gute Zusammenarbeit mit den angrenzenden Abteilungen.
Und hast du da vielleicht irgendeinen Tipp aus deiner Sicht, wie man so eine gute Zusammenarbeit befruchten kann? Sagst du, naja, gut, okay, ich habe den jetzt alle mal einen Kuchen mitgebracht und deswegen wissen sie, ich bin nett und ich habe ein gutes Thema.
An den Kuchen musste ich auch gerade denken.
Wie hast du das geschafft, dass die anderen das auch wirklich als wichtiges Thema ansehen und da auch mit an einem Strang ziehen?
Ich denke auf jeden Fall, was wichtig ist, ist halt auch die Wertschätzung, also eben gerade auch, würde ich sagen, gegenüber dem Produktmanagement. Also wir sind da schon auch dankbar, natürlich auch für die Unterstützung, die wir bekommen und auch, dass da Mitarbeiter sind, die sich dem Thema sehr intensiv angenommen haben und uns da auch fortlaufend unterstützen und uns auch natürlich auch up-to-date halten. Also da kann es auch eben, wie jetzt zum Beispiel heute, gibt es dann eben auch mal den Fall, dass dann jemand sagt, hey, hier ist noch die Info zu dem und dem Gesetz, das wurde jetzt irgendwie verabschiedet, das könnten wir ja noch damit aufnehmen oder da müssen wir nochmal reingucken. Also das ist schon super und da bin ich natürlich auch dankbar, dass wir Leute im Unternehmen haben, die da auch wirklich Interesse dran haben, dass wir als Pyramid natürlich gut aufgestellt sind in dem Bereich. Und was ich auch denke, ist, also da hatten wir tatsächlich auch mal letztens an einem Zoll-Event drüber gesprochen, dass man vielleicht nicht so unbedingt immer mit dem hier strafenden Finger auftaucht, sondern vielleicht auch die positiven Aspekte der Exportkontrolle hervorhebt, eben, dass man vielleicht sagt, ja, okay, wenn wir schützen sozusagen das Unternehmen auch dann davor, in irgendwelche Krisen reinzusteuern oder wir wollen natürlich auch das Unternehmen oder auch die Geschäftsleitung schützen, dass wir weiterhin erfolgreich sein können.
Ihr habt ja auch einige Prozesse so implementiert, wo ihr gesagt habt, zum Beispiel das Onboarding von neuen Mitarbeitern, dass ihr da wirklich schon die Sensibilisierung für das Thema schafft und quasi die Kolleginnen und Kollegen das von der Pike auf lernen. Habt ihr noch so Best Practices, wo du sagst, hey, das ist eine gute Basis, das sind gute Elemente, um so eine gute Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen zu schaffen oder auch mit anderen Abteilungen zu schaffen? Habt ihr da noch so ein paar Lifehacks, Tricks, Tipps?
Oder auch mit anderen Unternehmen, Lieferanten?
Lieferanten, ja, klar, Partnern. Was dir so anfällt, was wichtig ist?
Also ich denke, also eben vor allem halt die Kommunikation und natürlich auch die zwischenmenschlichen Beziehungen sind natürlich auch wichtig, auch im Unternehmen.
Also doch der Kuchen.
Ja, oder vielleicht auch mal das nette Gespräch an der Kaffeemaschine. Und was wir tatsächlich auch gemacht haben, also wir haben halt auch die Prozesse dann auch niedergeschrieben in so einem Handbuch und da wird einem ja auch nochmal aufgezeigt, welche Abteilungen wann zusammenarbeiten und ich finde, das ist auch, also da während des Prozesses hat man ja dann auch mit den verschiedenen Abteilungen nochmal gesprochen und ich finde, sowas zusammen zu erarbeiten, schweißt schon auch ein Stück weit zusammen oder es macht natürlich auch nochmal Abläufe klarer und ich denke, sowas hilft auf jeden Fall auch, um für das Thema so zusammenzukommen auch. Also es hat mir auf jeden Fall geholfen, da reinzugehen und natürlich auch, also am Anfang, als ich angefangen habe, habe ich auch mit den verschiedenen Abteilungen einfach mal gefragt, okay, wie ist denn so der Ist-Zustand? welche Berührungspunkte habt ihr mit Export, mit Exportkontrolle, was beschäftigt euch, wo gibt's Unsicherheiten, einfach mal so ein Bild zu kreieren, okay, wo stehen wir denn jetzt aktuell und dann halt zu definieren, okay, wo wollen wir denn hin und wie können wir zusammen da hinkommen, das hat mir schon geholfen und fand ich, war auch echt eine gute Zusammenarbeit dann.
Und dann eben nicht nur an der Kaffeetheke den Dialog fortzuführen, sondern wahrscheinlich auch regelmäßig da mal drauf zu schauen, was ich einmal im Jahr, alle 6 Monate oder sowas, sich zusammenzusetzen, was könnte denn besser machen, Review.
Genau.
Und überlegen und gemeinsam dann eben Schritt für Schritt voranzukommen.
Ja. Vor allem auch halt auch die Frage eben, wo sind aktuell noch Unsicherheiten oder wo fühlt ihr euch nicht wohl oder was könnte man besser machen? Das ist auf jeden Fall ein fortlaufender Prozess. Also es ist natürlich nicht damit getan, das einmal zu dokumentieren, sondern das lebt ja auch. Ja.
Das finde ich einen sehr guten Ansatz, um zu sagen, auch diese Perspektive zu sehen, okay, was hat denn Vertriebsmitarbeiter, Vertriebsmitarbeiterin, das Produktmanagement, was haben die denn für Ziele, was müssen die denn, was ist denen denn wichtig? Und dann zu schauen, wie kriegt man denn beide Seiten, beide Perspektiven zusammen und findet dann eben ja, eine gemeinsame Lösung.
Ich wollte nur daran anknüpfen und sagen, dass letzten Endes man ganz viele unterschiedliche Leute braucht mit unterschiedlichen Blickwinkeln, Perspektiven, die gemeinsam dann im Endeffekt auch dieses Thema vorantreiben können. Erstmal klar irgendwie die Wichtigkeit hinter dem Thema zu verstehen, das ist das eine, dann die unterschiedlichen Blickwinkel zu verstehen und dann gemeinsam zu definieren, gut, okay, wo wollen wir gemeinsam hin, weil ich glaube, es geht nicht ohne.
Also, würde ja auch keinen Spaß machen ohne. Also
ich meine, manchmal würde man dann schneller vorankommen, aber alleine ist langweilig. Ich glaube, zusammen macht es mehr
Spaß.
Ja,
auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das finde ich auf jeden Fall auch. Und man lernt ja auch immer voneinander. So, das ist ja klar, gibt es natürlich auch mal Situationen, wo es wo man vielleicht ein bisschen aneinander reibt, aber Reibung erzeugt ja Wärme, gell?
Dann wird es kuschelig.
Oder so.
Genau.
Und ich denke, wenn man diese Kommunikation, wenn man diese Zusammenarbeit hat, dann kann man auch Themen ansprechen, leichter ansprechen, wenn mal was eben schiefgelaufen sein sollte. Ich denke, das ist ja
auf jeden Fall
so die eine Sache, dass man sagt, man baut Vertrauen auf, und man, aber sicherlich ist es natürlich auch wichtig zu sagen, ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Habt ihr so dann quasi auch Stichproben, wo ihr sagt, ihr guckt mal, okay, überprüft, ob das dann auch wirklich alles so eingehalten wurde?
Also natürlich habe ich auch Auswertungen. Das sind ja klassische Dinge, also zum Beispiel, wo man dann schaut, okay, diese Exporte haben wir gemacht, war da überall, also sind alle Prüfungen, haben die alle stattgefunden, wenn man Prozesse definiert, ist ja ein Stück weit Kontrolle auch immer wichtig zu wissen, okay, funktioniert es oder muss man da nochmal rangehen sozusagen. Ja, also das machen wir natürlich auch.
Nur die Kontrolle in Anführungsstrichen funktioniert natürlich unternehmensintern ein bisschen besser, weil man da irgendwie auch auf Daten Zugriff hat. Wie sieht es dann mit euren Partnern, Lieferanten, Kunden aus? Wie läuft da die Zusammenarbeit?
Ja, also schlussendlich, klar, kann man natürlich Informationen von Lieferanten einholen. Aber es ist natürlich so, wenn wir der Exporteur sind, auch von jetzt Einzelkomponenten oder dann Komplettsystem, obliegt die Prüfung uns nochmal zusätzlich auch. Und wir sind der Ausführer, wir sind verantwortlich für die Ausfuhr. Aber natürlich fragen wir auch bei, zum Teil auch bei Komponenten, wenn jetzt irgendwie nicht klar ist, okay, wie tarifieren wir das ein, fragen wir schon auch mal beim Lieferanten nach, ja, wie habt ihr das denn gemacht, um einfach auch vielleicht so einen Vergleichswert zu haben.
Gut, ich glaube, dann sind wir im Endeffekt schon am Ende unserer Folge angekommen. Also mir hat der Einblick sehr geholfen. Ich habe vermutlich die ein oder andere dumme Frage gestellt, aber ist egal, ich habe dazugelernt. Ich glaube, Jens, dir geht's genauso. Wir gehen jetzt beide mit ein bisschen mehr Wissen für Exportkontrollrecht raus. Und vielleicht fange ich dann an, auch bei mir privat zu sagen, ja, warte, jetzt muss ich erstmal die 4 Säulen durchprüfen, wenn ich was auf eBay Kleinanzeigen verkaufe. Mal sehen. Oder auf irgendeiner anderen Online-Plattform. Aber was wir ganz klassisch zum Ende einer jeden Folge noch haben, ist ein Wünsch dir was. Und zwar, wenn du einen Wunsch frei hättest im Bereich rund um Global Trade Management, Was wäre das für ein Wunsch?
Ich finde aktuell tatsächlich so ein bisschen mehr Unterstützung auch von der Regierung manchmal, weil ich finde, aktuell werden schon sehr schnell eben also Gesetze beschlossen und Unternehmen sehr schnell vor Beschlossenes gestellt sozusagen und so nach dem Motto, ja okay, jetzt guckt mal, wie ihr das umsetzt. Und da würde ich mir schon wünschen, vielleicht einfach, dass man da manchmal so ein bisschen die Schnelligkeit rausnimmt und ein bisschen mehr Vorbereitungsarbeit leistet. Also das fände ich schön, wenn wir da vielleicht ein bisschen bessere Zusammenarbeit von der Wirtschaft und dem Staat vielleicht, ja.
Und Sanktionen, der ganze Bereich Exportkontrolle ist natürlich die eine Seite da, glaube ich. Das bekommen wir auch immer öfter zu hören, Luisa, gell? Das, aber vor allem auf der Importseite irgendwelche neuen Vorschriften, Daten, die abgegeben werden müssen. Also CBAM und Co. lässt grüßen. Ich denke, das ist natürlich ja ein Riesenthema.
Ich glaube,
von daher
sehr viel Dynamik drin, einfach überall.
Ja. Ja. Auf jeden Fall.
Von daher drücken wir mal die Daumen. Wir haben es nicht in der Hand, dass es so wird, aber vielleicht tragen wir ein bisschen dazu bei, wenn wir das Thema immer wieder oder diese Wünsche immer wieder thematisieren, die ja von vielen geäußert werden, dass sich dann vielleicht doch was bewegt. Aber wir drücken die Daumen natürlich, dass es so kommt. Und ja, fürs Erste bleibt uns jetzt erstmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön auszudrücken an dich, Annika, dass du heute hier warst, dass du ein bisschen den Blick auf die Praxis gelenkt hast, wie man eben in Sachen Exportkontrolle, wie ihr unterwegs seid. Ich denke, es waren wirklich echt coole Praxistipps dabei, die unsere Hörerinnen und Hörer einfach sich für sich selber mitnehmen können und umsetzen können. Von daher ein ganz, ganz herzliches Dankeschön.
Ja, danke, dass ich auch dabei sein durfte. Ich finde das Format super und ja, hat mich auf jeden Fall gefreut, mit euch zu plaudern. Auch Luisa, war schön, dich kennenzulernen.
Es hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit heute. Das war unglaublich bereichernd für mich.
Auf jeden Fall. Und vielen Dank für das Lob auch. Und da der Hinweis natürlich an alle Hörerinnen und Hörer, wenn es euch gefallen hat, dann gerne Freier Verkehr abonnieren auf einer Plattform eurer Wahl. Gerne auch selber melden als Gast zu sagen, hey, ich hätte auch ein Thema, ich würde darüber gerne sprechen. Wir freuen uns immer, wenn ihr auf uns zukommt. Gerne weiterempfehlen und ansonsten würde ich sagen, gute Nerven behalten mit den ganzen Anforderungen, die auf euch einprasseln. Und ja, vielen Dank und
bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Freier Verkehr, der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements.